der Moment, wo die Regierenden, sagen wir, nicht mehr regieren können und die Straße imstande ist, Militanz vorzuweisen. Das war der Moment, das war die glückliche Fügung. Und danach und davor können wir reden, aber dieser Moment war ungefähr 2 oder 3 Stunden nach dem Mord da. Und man muss noch bedenken, der Mord ist abends, hat abends stattgefunden. Es zirkulierte sofort das Gerücht eines Mordes an einer Jugendlichen, nicht von einem Polizisten, sondern von Faschisten. Durch SMS, durch unterschiedliche Mailinglist. Das heißt, Exarchia waren innerhalb von 2-3 Stunden bereit, sich zu verteidigen von den Faschisten. Das heißt, die Ressourcen, die Reserven der sozialen Militanz wurden ganz schnell aktiviert, und zwar in einem Moment, was eigentlich im Moment der Aktivierung noch nicht mit dem Moment des Bruches der diskursiven Dominanz der Presse bzw. der Regierung, der Regierenden einherging. Und dann passierte etwas, dann konnte man das Gesicht sehen. Dann könnte man dieses Engelhafte, weil es gibt, weißt du, Flyers inzwischen, wo Angelus wie ein orthodoxer Engel bezeichnet wird. Das ist total populär, spricht total viel die Leute an. Man muss noch dazu sagen, im Gegensatz zu den Genossen in Thessaloniki, die Genossen in Athen und Genossen, die haben niemals Kirchen angegriffen. Was in Thessaloniki geschah, was aus anderen Gründen selbstverständlich gesehen. Das heißt, in Athen, in dem Moment, wo dieses mediale und Straßenereignis letztendlich diese glückliche Fügung ereignete, gab es einen Moment, was die Regierung und die Presse und ihre Parteien und das Parteiensystem auch nicht aneignen konnte. Und dieser Moment der permanenten, für ein paar Wochen oder Tagen, darüber kann man sich streiten, aber es gab einen Moment der permanenten Neuzusammensetzung der Straßenmilitanz. Das war unkontrollierbar, und das führte auch dazu, dass die ganze Parteienlandschaft mit etwas konfrontiert war, womit sie nicht umgehen konnte, und gleichzeitig die ganze Opposition mit einer Möglichkeit konfrontiert war, mit der sie auch nicht umgegangen ist, nämlich die Forderung nach dem Rücktritt der Regierung, was die Straße auch thematisierte. Dazu ist es nicht gekommen, und das hat einfach damit zu tun, dass das Parteiensystem dann nicht mitgezogen hat, aber weil sie auch überrascht waren. Aber so würde ich, wenn du willst, diese Frage nach der glücklichen Fügung beschreiben.
Also steckt in dieser Auseinandersetzung, das wäre für mich jetzt eine Erklärung für die Breite und die Tiefe, die diese auch klassenüberschreitende Form der Auseinandersetzung. Der Benjaminsche Gedanke der Erlösung per eigener Aktivität, der Sprengung auch der eigenen Grenzen, fast missionarisch auf eine bestimmte Weise, wenn sie auf das eigene bezogen wird, steckt ganz stark damit drin. Die Befreiung steht im Vordergrund dieser Auseinandersetzung.
So kann man dieses Glück und diese Euphorie vielleicht sicherlich beschreiben, derjenigen, die auf der Straße waren, permanent. Ja, klar. Es war Euphorie, es war Glück. Es war, und vor allem, es waren nicht die üblichen Verdächtigen. Das ist total wichtig.
Die waren aber auch dabei, vielleicht beschreibst du die bei.
Die Verdächtigen sind auch immer dabei.
Beschreibst du die vielleicht? Du hast in der Sendung das Brett den Unterschied gemacht zwischen Athen und Thessaloniki als unterschiedliche politische Zentren, die sich gebildet haben. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben.
Thessaloniki ist eine klerikal-faschistische Stadt. Es ist dementsprechend autoritär in der Form der Regierung, der Sozialen, wenn du willst. Als auch in der ganzen ideologischen Verarbeitung des Bürgerkrieges, des Antikommunismus und des aggressiven imperialistischen Nationalismus gegenüber Mazedonien. Es ist eine andere politische Landschaft mit anderen Subjektivierungen. Und dort gibt es sehr viele und sehr interessante Gruppen und ich würde sogar sagen auch Bewegungsformation der revolutionären Linken bzw. der Anarchistenlinke, die aufgrund der Verfasstheit dieser Stadt, wie gesagt, ich würde sie als klerikalfaschistoid bezeichnen, dementsprechend eine Position beziehen in der Thessaloniki-Öffentlichkeit, die dazu führt, dass man wahrscheinlich sich freiwillig marginalisiert, um einen Punkt der radikalen Differenz markieren zu können und auf diese Weise auch Rekrutierungsarbeit zu machen. Also das ist, du kannst sonst wahrscheinlich in Thessaloniki, ich weiß nicht, wie man anders dort agieren kann. Zum Beispiel eine der wichtigsten, der letzten Aktionen der IFANET, einer großen Besetzungsbewegung in Thessaloniki, bestand darin, im Zuge des Klosterskandals, was direkt auch geografisch mit Thessaloniki selbst zu tun hatte, mit einer öffentlichen Aufforderung dazu, die Kirche zu begraben. Und mit einer Attacke von unterschiedlichen Kirchen. Das hat dazu geführt, und alles mit dem Label, mit dem ganzen byzantinischen Label, also die Leute sind auch reingefallen. Und
das musst du bitte noch etwas genauer beschreiben, weil das ist schwer nachvollziehbar.
Du musst dir vorstellen, das Label der byzantinischen Kirche ist der zweiköpfige Adler, schwarz. Es ist wie bei den Albanern, aber in schwarz, aber mit goldenem Hintergrund. Und das ist das Zeichen des Patriarchats, der griechischen Orthodoxie. Und bei öffentlichen Bekanntmachungen der Kirche, aber vor allem auch bei Begräbnissen, hast du das Label der Kirche drauf. Okay, und ich habe das gleiche Label dafür benutzt und alles, also die Schrift, den Ton, alles, um die Thessaloniki Bevölkerung dazu aufzufordern, die Kirche aufgrund ihrer Unfähigkeit sozusagen in der Gesellschaft zu agieren, außer mit Skandal, in den Grab zu begleiten. Und im Zuge dessen fanden auch ein paar Aktionen statt, wie zum Beispiel, es wurden Läden mit kirchlichen Reliquien attackiert oder auch Kirchen, wie gesagt, attackiert, um diese Aktion Ausdruck zu verleihen. Das hat selbstverständlich dazu geführt, das war eine große, sehr, sehr große Aktion und sehr viele, also die sogenannte metropolitane Jugend, die hat da mitgemacht. Weil, wie gesagt, es gibt nicht so viele Möglichkeiten in dieser Stadt, einen Punkt der radikalen Dissidenz für sich zu beanspruchen. Aber das hat auch dazu geführt, dass sie permanent unter dem Vorwurf der Marginalisierung stehen. Diese Kreise, die ich der anarchistischen Linke zuweisen würde, zuordnen würde. Die Athener, wie gesagt, Revolutionäre oder Bewegungslinke oder antisystemische Linke, egal wie man sie nennt, die nicht parlamentarische Linke, die ist wiederum, da Athen eine ganz andere Stadt ist und teilweise auch sehr leicht unregierbar gemacht werden kann. Sie hat eine andere Tradition und gleichzeitig ist das Zentrum der sozialen Bewegungen in Athen und ich würde sagen auch im Balkan. Es ist sozusagen, die Athena-Szene hat ein Bewusstsein ihres Protagonismus für die ganze, ihres sozialen und politischen Protagonismus für die ganze Region. Dementsprechend ist sie der Gesellschaft offener. Und dementsprechend ist sie auch, ein klassisches Beispiel ist die Organisation bzw. das Netzwerk Victio, also Netzwerk für die Durchsetzung von Menschen- und sozialen Rechten. Das ist ein großes antirassistisches Netzwerk, was von Linksradikalen, Griechen und Griechinnen, nicht von Migranten, getragen wird und was unter anderem auch sehr protagonistisch war bei der Unterstützung der ganzen Prozesse, bei der ganzen Prozessunterstützungsarbeit für die Leute von der Organisation 7. November. Das heißt, solche Organisationen, solche Netzwerke sind anders, in Athen sind anders platziert, wie gesagt, sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung, aber vor allem auch, was ihre Ressourcen betrifft. Und es gibt auch dann die direkte Verbindung zu der Studentenszene und der sogenannten Studentenmilitanz, was in Thessaloniki nicht der Fall ist. In Thessaloniki die Studenten in der Mehrheit sind rechtsorientiert. Und diese, das ist eine andere, das sind andere Milieus, also es ist wie Berlin und Zürich. Okay.
Aus sozusagen unterschiedlichen sozialhistorischen Entwicklungen, also auf die wir jetzt, glaube ich, nicht jetzt nochmal in der Tiefe eingehen wollen, aber Thessaloniki ist eine Stadt, die, glaube ich, sehr geprägt ist aus 100 Jahren der Auseinandersetzung in sogenannte Balkankonflikte, ja, ja. So kann man das vielleicht sagen, ne? Während Athen vielleicht eine viel homogener gewachsene Stadt oder Region ist als urbaner Raum.
In Athen geht es um das Soziale, in Thessaloniki geht es um das Nationale, grob gesagt. Und da, entweder affirmativ oder kontraproduktiv oder was du willst, da kann man sich da einschreiben oder nicht. Und das ist schwierig in Thessaloniki dementsprechend. Aber andererseits, wie gesagt, die Genossen und Genossen in Thessaloniki sind sehr gut organisiert, aber die hatten nicht die Breite in Thessaloniki erreicht bei den Tagen und Nächten der Aktionen wie in Athen, selbstverständlich. Da waren sozusagen, da konnte man sie als die üblichen Verdächtigen identifizieren, während in Athen selbstverständlich gibt es die sogenannten üblichen Verdächtigen, sowohl, und das ist ein Ausdruck eigentlich, was ursprünglich der Staat benutzte, und inzwischen auch von der Linke selbst ironischerweise benutzt wird. Die üblichen Verdächtigen gelten sozusagen Formationen oder Gruppen aus dem Anarchisten bzw. aus dem autonomen Bereich, die wir hier eher in Deutschland dem Black Bloc zuordnen würden, obwohl ich halte sowieso von dieser Beschreibung nichts, weil das ist ein Phantom. Was ist Black Bloc? Das können alle Black Bloc sein. Und wo zum Teil aber auch der griechische Staat dem griechischen Staat gelungen ist, diese Kreise unterzuwandern. Also die alten Vorwürfe der Kommunisten, Stalinisten Partei, dass bei den sogenannten üblichen Verdächtigen doch ein paar Staatsagenten geben könnte, da hatten sie sehr oft recht, obwohl Staatsagenten gab es auch bei der Kommunistenpartei.